Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und wir sind auf der Leipziger Buchmesse und da habe ich nicht nur einen spannenden Gast eingeladen, sondern auch ein großartiges Publikum. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir reden heute über Ausgrenzung, wir reden über so geistige Vorgärten, darüber, warum es uns manchmal so viel wichtiger ist, was uns von anderen Menschen trennt und ob es nicht vielleicht besser wäre, uns darauf zu konzentrieren, was uns miteinander eint. Da ist zu Gast nachher Katja Riemann, die ist fast 3 Jahre lang an Zäunen entlang gereist, hat Orte der Flucht besucht und was sie da für Menschen kennengelernt hat, wie die sich bemühen, diese Zäune abzureißen, geistig, das erzählt sie uns nachher. Vorher habe ich aber noch einen Gast. Bei mir ist der Politikwissenschaftler Jascha Munk mit seinem neuen Buch Das Zeitalter der Identität über den Aufstieg einer gefährlichen Idee. Hallo Herr Munk, grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind ja, wenn ich mal persönlich beginnen darf, Sie sind ja als halbes Kind noch mit 13, glaube ich, in die SPD eingetreten. Was sind Sie? Sind Sie ein Linker, ein Liberaler? Was sind Sie?
Ja, ich bin ganz klar links sozialisiert, bin eben mit 13 zu den Jusos und dann auch in die SPD. Und zwar, weil ich damals das Gefühl hatte, es ist die Linke, die sagt, Vielfalt kann uns bereichern im Land, wir sollen optimistisch in die Zukunft gehen, wir können Fortschritte machen. Würde mich auch weiter als linksliberal bezeichnen, befürchte aber, dass Teile der Linken von diesen humanistischen, universalistischen Werten momentan sich verabschiedet haben. Und das liegt mir sehr schwer im Magen.
Deswegen frage ich Sie natürlich, weil Kritik, auf die wir gleich noch kommen werden, die kommt, Kritik an der Linken, oft so ein bisschen vulgär daher, so an der Woken-Ideologie von wirklich stramm konservativer Seite. Und Sie haben sich für Ihr Buch ein Zitat schenken lassen von dem ziemlich einflussreichen Harvard-Psychologen Steven Pinker. Und der schreibt Ihnen auf die Rückseite dieses Buches, wie man gegen Identitätspolitik argumentiert, ohne sich in einen reaktionären Spinner zu verwandeln. Hatten Sie manchmal Angst beim Schreiben, jetzt denken alle, ich bin ein reaktionärer Spinner geworden?
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute, die sich abarbeiten an dem sogenannten Woken, dann relativ schnell reaktionär werden und das vielleicht auch ausnutzen, um zu sagen, alle Veränderung ist schlecht, die Vielfalt in unserem Land ist schlecht, wir sollen nicht zu sehr über Diskriminierung oder Rassismus nachdenken. Mit denen bin ich natürlich überhaupt nicht einer Meinung. Die Frage ist für mich, wie erkennen wir an, dass es in unserem Land, in Großbritannien auch, in den USA auch, natürlich Diskriminierung gibt, natürlich Rassismus gibt, aber wie behalten wir eine Vision einer besseren Gesellschaft, die darauf beruht, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir miteinander mehr Solidarität haben, dass wir weniger in diesen Identitätsboxen eingesperrt sind als zuvor. Und deshalb ist es eben trotz der Gefahr, vielleicht zum reaktionären Spinner zu werden beim einen oder anderen, ich glaube, ich werde das nicht, sehr, sehr wichtig, gegen diese neue linksidentitäre Ideologie auch zu argumentieren.
Ich habe mich gewundert über das Thema Ihres Buches, weil, ich habe mal zurückgerechnet, wir haben uns vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen, das war mit Ihrem Buch über den Zerfall der Demokratie. Und da haben Sie mir damals von Ihren wirklich existenziellen Sorgen um den Fortbestand der liberalen Demokratie erzählt. Wir haben über Rechtspopulisten gesprochen, über Donald Trump, über die AfD. Das könnten wir eigentlich nahtlos fortsetzen heute. Die Gefahr ist doch nicht weg. Warum trotzdem jetzt dieses Buch und nicht die eigentliche Gefahr in Anführungsstrichen?
Die Gefahr bleibt bestehen. Ich reise morgen in die USA zurück und ich befürchte, dass im November wieder Donald Trump Präsident dieses Land wird oder zum Präsident dieses Land gewählt werden wird. Ich mache mir also weiterhin Sorgen über den Populismus im Allgemeinen und den Rechtspopulismus im Besonderen in den USA, in Brasilien, in der Türkei, in vielen anderen Ländern der Welt. Aber wir müssen uns ja irgendwann mal in den Spiegel schauen und sagen, warum ist es denn, dass wir seit 10 Jahren oder ich zumindest seit 10 Jahren durchs Land reise, durch die Welt reise und vor diesen Rechtspopulisten warne und trotzdem erstarken sie immer mehr. Trotzdem wird Trump vielleicht wiedergewählt und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen darüber schauen, warum so viele Menschen das Vertrauen in Institutionen verlieren, der Elite im breiteren Sinne, denen wie Sie und ich ja auch auf die eine oder andere Weise angehören, Missgunst schenken. Und das hat, glaube ich, gerade mit dem Erstarken dieser linksidentitären Ideen sehr viel zu tun.
Denn das, so eine Ihrer steilen Thesen, dass sich diese beiden Bewegungen eigentlich gegenseitig befeuern. Das müssen Sie uns gleich erklären. Machen wir nochmal plastisch, was Ihnen da vor Augen schwebt, was Ihnen da Sorgen macht. Ich fange mal an mit einem Beispiel, das Sie auch prominent gleich an den Anfang Ihres Buches stellen. Frühjahr 2019, eine Highschool in Florida. Es gibt die Aufgabe an die Klasse, bringt doch was mit, vielleicht ein Kleidungsstück, was euch an eure Vorfahren erinnert, oder kocht vielleicht was, bringt das mit. Eigentlich eine tolle Idee, aber dann passiert was, was vielleicht so niemand auf dem Schirm hatte. Was passiert?
Genau, und das ist genau die schöne Unterscheidung zwischen einer guten Diversität und einer neuen Ideologie, die letztlich in die falsche Richtung geht. Ich finde, zu sagen, hey, an dieser Schule sind Schüler aus allen möglichen Ländern und kulturellen Hintergründen und die sollen mal was in die Schule bringen, was sie mit ihrer Kultur verbinden, ist ja was Wunderschönes. Und ein Lehrer, der aus Kenia stammt, meinte dann, wollten einige seiner Lieblingsschüler vielleicht Kleidung aus seinem Land in die Schule bringen, auch sozusagen als Ehrerweisung ihm gegenüber. Und die haben das natürlich sehr gerne angenommen, sind dann also mit dieser Kleidung in der Schule aufgetaucht und wurden dann sofort vor den Schulleiter gezerrt, weil sie angeblich kulturelle Aneignung begangen hätten. Also ein paar von diesen Schülern waren weiß und das ging also gar nicht, dass sie jetzt diese Kleidung eines kenianischen Stammes sich angezogen
hätten. Obwohl es die Idee des Lehrers war.
Er hat natürlich sofort beim Schulleiter interveniert und sagt, Moment mal, ich habe die ja dazu angestiftet. Das sind übrigens Kleider, die von meiner Familie genäht worden ist in Kenia. Was kann daran schlecht sein? Aber der Schulleiter hat gesagt, nein, das hätte den Schülern bewusst sein müssen, dass das dann verschiedene andere Schüler vielleicht vor den Kopf stößt. Das ist kulturelle Aneignung. Dass das nicht schlimm gemeint sei, sei keine Entschuldigung.
Das ist ein Fall, wo man sagt, wahrscheinlich werden die meisten sagen, okay, da hat die Schulleitung komplett überzogen, aber ist es mehr als ein plakatives Einzelbeispiel? Ist es mehr als eine Anekdote?
Es ist mehr, denn ich habe auch noch viele andere Beispiele davon erlebt, also auch an einer Uni, wo ich unterrichte, eine Studentin, die halb Asiatin ist, also halb, ihre Mutter ist Chinesin und ihr Vater kommt aus Lateinamerika und die Universität hat dann gesagt, sie könne nicht ein Kunstwerk einer asiatischen Künstlerin kopieren, denn sie sei nicht chinesisch genug. Also das ist im Endeffekt eine Art von Rassentest, den diese Uni da angelegt hat. Und Sie wissen ja auch aus dem kulturellen Betrieb, dass diese Sorge, diese Angst vor der kulturellen Aneignung ein viel breiteres Phänomen geworden ist. Und ich finde, das zeigt sehr schön und plakativ, warum es hier nicht darum geht, dass Leute ein bisschen übertreiben, sondern dass darum geht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ich möchte eine Gesellschaft, in der wir Menschen haben aus verschiedenen Teilen der Welt, die einander gegenseitig bereichern, wo wir einander gegenseitig inspirieren können, wo wir voneinander lernen können. Und wenn wir sagen, kulturelle Aneignung ist ein allgemeines Tabu, das sei ganz problematisch, das zerrt uns weg von der Art von Gesellschaft, die wir eigentlich aufbauen sollten zusammen.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang, dafür kriegen Sie gerade einen Applaus, jetzt haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie natürlich hoffen, dass Sie sich nicht in einen reaktionären Spinner verwandeln. Und in Ihrem Buch wird auch sehr deutlich, dass die Theorien, die da miteinander fusioniert worden sind heute, dass Sie die im Ursprung eigentlich gut finden. Sagen Sie mal, auf wen geht das zurück? Was für Versatzstücke haben Sie da eigentlich mit Gewinn gelesen?
Also ich weiß nicht, ob ich die Ideen von Anfang an gut finde. Ich finde, sie sind sehr interessant. Und ich stelle in dem Buch natürlich die intellektuelle Entstehungsgeschichte dieser Ideen vor.
Zum Beispiel?
Es fängt an auf eine Weise bei Michel Foucault, der sagt, sowas wie eine universelle Wahrheit, sowas wie wirklich neutrale Regeln gäbe es gar nicht. Das seien alles Machtinstrumente. Und wir sollten die Macht umdenken. Die geht nämlich nicht so, wie man sich das vielleicht im Sachkundeunterricht vorstellt, von oben nach unten mit Gesetzen, die dann durch Polizei und Bürokratie durchgesetzt werden, sondern wir üben heute Macht aus in unserem Gespräch, denn wir setzen den Diskurs fest, über den die Gesellschaft läuft.
Das ist eins der Elemente.
Ja. Ein zweites ist dann die Postkolonialisten, die sagen, das, was wir von Foucault lernen, das ist eine sehr nützliche Kritik, um zum Beispiel bloßzustellen, wie der Westen verschiedene Ideen historisch benutzt hat, um den Orient in Anführungszeichen zu kolonisieren. Und es geht dann aber nicht nur, das zu entblößen, sondern auch das umzuwandeln. Wir wollen also die Diskursanalyse verwenden, um so Politik zu machen. Und das ist heute noch sehr einflussreich. Also, dass man zum Beispiel denkt, dass man die Welt verändert, darüber, dass man verändert, ob man jetzt Studenten sagt oder Studierende. Das ist also, fußt in dieser Form der Diskursanalyse und ihrer politischen Anwendung in Said. Und es gibt noch eine andere sehr einflussreiche postkolonialistische Theoretikerin, Gayatri Spivak, die in Kalkutta aufgewachsen ist, die sehr beeinflusst ist vom Postmodernismus und Poststrukturalismus, aber sagt, wenn diese Postmodernisten sagen, wir sollten nicht mehr für andere Leute Fürsprache halten, nicht wie die alten Marxisten sagen, wir reden für das Proletariat oder wir legen für die Unterdrückten, dann machen die damit einen Fehler. Denn ein Arbeiter, ein weißer Arbeiter in Paris hat vielleicht die Erziehung und das Geld, um für sich selber zu sprechen. Aber die Subalternen, die Ärmsten in der dritten Welt, wie in Kalkutta, die können nicht auf dieselbe Weise für sich sprechen. Wir müssen für sie sprechen. Und um das tun zu können, brauchen wir einen strategischen Essentialismus. Wir sollen aus strategischen Gründen so tun, als seien ganz essentialistische Begriffe von Gruppen wirklich wahr. Und auch das sehen wir heute in der Realität.
Ist das nicht trotzdem eigentlich ein richtiger Ansatz, Gruppierungen, die seit Ewigkeiten marginalisiert wurden, unterdrückt wurden, denen zu helfen, aufzustehen, indem man sagt, so Mensch, wenn ihr euch als Gruppe versteht, dann seid ihr stärker?
Ja, es geht aber darum, wie das dann angewendet wird. Ich gebe vielleicht da zum Beispiel mal ein Beispiel und dann kann ich erklären, wo die Unterscheidung liegt. Der strategische Essentialismus wird heute oft angewendet in aktivistischen Gruppen, wo gesagt wird, dass die Idee der Rasse zum Beispiel ein soziales Konstrukt sei. Das stimmt so, glaube ich, auch. Aber dann wird im nächsten Atemzug genau über rassische Kategorien gesprochen, als seien sie ganz natürlich. Dann wird gesagt, wir können einander ja gar nicht verstehen, wenn sie vielleicht eine andere Hautfarbe hätten, sondern müssen dann einander das politische Urteil delegieren. Dann richtiges, gegenseitiges Verständnis könnten wir gar nicht haben. Und an amerikanischen Schulen ist das jetzt zum Beispiel schon so weit, dass Lehrer oft in der dritten, der zweiten, der ersten Klasse in die Schulzimmer kommen und sagen, die schwarzen Schüler gehen jetzt in einen Klassenraum und die sogenannten asiatischen Schüler, die also aus China oder Indien stammen zum Beispiel, gehen in einen zweiten Klassenraum, die Latinos in einen dritten Klassenraum und die Weißen in einen vierten Klassenraum. Und dann ist tatsächlich das explizite Ziel, wie die Dalton School, eine sehr einflussreiche, privilegierte Privatschule in New York, es zum Beispiel formuliert, den Kindern eine rassische Idee ihrer selber zu geben. Klar, damit sie sozusagen dann sich gegen Ungerechtigkeit aufbäumen, aber so wird das, glaube ich, nicht funktionieren.
Ich werf da kurz ein, dass das Wort Rasse auf Deutsch dann doch ein anderes ist als Race auf Englisch, wo deutlich mehr diese
soziale Konnotation... Ich benutze das aber sehr absichtlich.
Ich benutze es absichtlich,
denn es ist tatsächlich das Wort, das von diesen Theoretikern unkritisch so benutzt wird. Und man kann das dann
auf
im Deutschen so tun, als ob es um ein anderes Konzept ginge.
Ja?
Aber die Theoretiker, die diese Ideen vorantreiben, reden tatsächlich über Rasse. Und ich finde, das muss man dann auf Deutsch auch ganz klar so ansprechen.
Gut, ich habe die Konzepte immer unterschiedlich verstanden. Sie argumentieren in Ihrem Buch, selbst die Begründer dieser Theorien seien teilweise überhaupt nicht damit einverstanden, was heute daraus geworden sei. Die Geister, die ich rief, heißt böse die Überschrift. Wen haben Sie denn da als Grundzeugen?
Also ein Beispiel ist zum Beispiel Gayatri Spivak, denn sie sieht dann, dass Schüler auf diese Weise eingeteilt werden in verschiedene ethnische Gruppen. Sie sieht auch, wie zum Beispiel Narendra Modi in Indien genau sich auf die Identität beruht und diese bemüht, um dann eine ganz andere Form von Politik zu machen, und zwar eine, die der Mehrheit zu Rechten verhilft. Und sie sagt, das Strategische in diesem strategischen Essentialismus ist irgendwann weggefallen und es wurde nur noch die Entschuldigung dafür, einen vulgären Essentialismus auszuleben. Das sehe ich ähnlich.
Ich komme nochmal darauf zurück, dass Sie kein reaktionärer Spinner werden wollen. Es gibt, würde ich behaupten, eine solche Identitätspolitik nicht nur auf linker und progressiver Seite, sondern es gibt auch eine rechte und rechtsextreme Identitätspolitik. Wir sind die Normalen. Wir machen nicht mit bei diesem Gender-Gaga. Sie kennen das alles. Ist das qualitativ was anderes?
Es ist historisch etwas anderes, also es bezieht sich natürlich auf andere Theoretiker und kommt intellektuell aus einer anderen Ecke, aber ich sehe das natürlich ähnlich. Ich würde es mal so sagen, warum habe ich ein Problem mit dem, was in diesen Schulen passiert? Warum zum Beispiel sorge ich mich um die weißen Kinder, die dann in einen Klassenraum kommen und denen eingebläut wird, das Wichtigste an euch ist, dass ihr weiß seid, in der Hoffnung darauf, dass sie dann ihre weißen Privilegien ablegen? Ich glaube einfach, dass so Psychologie nicht funktioniert. Wie wir uns selber definieren, hängt sehr stark vom Kontext ab. Aber wenn wir mal sagen, wir sind die einen und sie sind die anderen, dann ist es, glaube ich, fast unabdingbar, dass wir dann unsere Interessen vor denen anderer stellen werden. Gegenseitig vielleicht altruistisch sind, couragiert sind, aber sagen, die Interessen der anderen, die sind weniger wichtig. Und wenn man Menschen dazu anstiftet, genau diese Form der Identität unreflektiert zu verdoppeln und sich darauf einzuschießen, dann machen wir gesellschaftlich ein Nullsummenspiel auf. Die rechte und rechtsextreme Ideologie war immer eine Entschuldigung dafür, zu sagen, ihr habt diesen psychologischen Instinkt, wir sind die einen, wir sind die Deutschen und einander müssen wir solidarisch sein, die anderen sind alle wurscht und wir haben jetzt einen intellektuellen Überbau, der da eher aus Herder und wo auch immer stammt, der das dann gerechtfertigt. Ich finde, Teile dieser linksidentitären Ideologie machen das ähnlich. Sie geben einen intellektuellen Überbau dafür, warum es in Ordnung ist, nur für die Interessen der eigenen Gruppe zu kämpfen und die Interessen der anderen nicht ernst zu nehmen. Jede zivilisierte Gesellschaft, jede fortschrittliche Gesellschaft, jede Gesellschaft, wo wir Vielfalt auch wirklich positiv münzen können, ist eine, wo die Institutionen uns dazu anstiften, mehr miteinander zu reden, mehr Verständnis füreinander zu haben, mehr auch für die Interessen der anderen einzustehen.
Die Alternative, die Sie entwerfen, über die sprechen wir nachher noch, dieses Unterscheiden zwischen der rechten und rechtsextremen Identitätspolitik und einer eher progressiven und einer linken. Sie argumentieren ja auch, dass sich das nicht nur gegenseitig befeuert, sondern ich spitze mal ein bisschen so gelesen, als würden Sie sagen, eigentlich ist die linke Identitätspolitik sogar am Erstarken von Rechtspopulismus so ein bisschen dran schuld.
Also sie sind jedenfalls daran mitschuld und das sieht man sehr schön an den amerikanischen Wahlen, die uns jetzt ins Haus stehen. Lange Zeit dachten die Demokraten, da das Land immer diverser würde, da der Anteil an weißen Wählern in der amerikanischen Bevölkerung immer kleiner würde, würden die Demokraten irgendwann die Wahlen ja haushoch gewinnen. Sie müssen also nur ein bisschen warten, bis diese Wähler 18 werden und so weiter und dann werden sie dominieren und die Republikaner haben dann kaum mehr etwas zu sagen. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Wenn wir jetzt in Umfragen schauen, sehen wir zum Beispiel, dass eine Mehrzahl der Latinos, also Teil der sogenannten People of Color, für Trump stimmen werden und nicht für Biden. Wir sehen, dass auch unter schwarzen Amerikanern ein viel größerer Prozentzahl für Trump stimmen wird. Immer noch eine Minderheit, aber ein viel größerer Prozentsatz als vor 4 oder 8 Jahren. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass mittlerweile viele Mitglieder der Arbeiterklasse, und zwar nicht nur der weißen Arbeiterklasse, sondern der multiethnischen Arbeiterklasse sagen, die Demokraten in den USA reden einen so akademischen Diskurs daher, die verurteilen Leute so stark, wenn sie irgendwie das falsche Wort benutzen, das ist uns eine so fremde Welt, dann ist uns sogar ein Trump lieber. Also wenn es darum geht, wie können die Demokraten 2024 diese wahnsinnig wichtige Wahl gegen Donald Trump gewinnen, dann hat das tatsächlich viel damit zu tun, dass sie sich von diesen Diskursen verabschieden müssten.
Trotzdem frage ich mich, ob die Ansage, dass linke progressive Identitätspolitik Rechtspopulismus erst noch befeuert, ob das nicht eine Folgen- und Ursachenumkehr ist. So ein bisschen nach dem Motto, wenn die Frauen mal schön am Herd geblieben wären, dann hätten wir jetzt auch keinen Backlash.
Nein, weil es da um ganz andere historische Ausrichtungen geht. Also ich finde, da ist zum Beispiel wichtig, in den USA mal zu schauen, was sind verschiedene Formen der Identitätspolitik? Ich bin nicht im Allgemeinen Kritiker allen dessen, was man als Identitätspolitik bezeichnen dürfte. Ich finde, einige der wichtigsten historischen Figuren in den USA sind Frederick Douglass und Martin Luther King, die natürlich auch ihre Communities organisiert haben, in bestimmter Hinsicht auch Identitätspolitik betrieben haben. Aber sie haben ganz klar Rassismus, Ausgrenzung angesprochen, dagegen gekämpft mit allen Bandagen. Aber das Ziel war immer, universalistische Werte umzusetzen. Als Frederick Douglass zum Beispiel seine berühmte Rede gehalten hat am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, hat er gesagt, ihr redet davon, dass alle Menschen gleich geschaffen worden sind. Das ist ja auch vollkommen bigott, das ist auch überhaupt nicht der Fall, es gibt noch die Sklaverei. Aber er hat nicht gesagt, diesen Wert sollen wir abschaffen, sondern wenn ihr es ernst meint mit diesen Werten, dann müssen wir die jetzt umsetzen, dann müssen wir die Sklaverei endlich abschaffen. Die Gründer der Ideologie, über die wir heute reden, von Said und Spivak über insbesondere Derrick Bell und Kimberly Crenshaw, haben sich immer als Feinde dieser Tradition verstanden. Derrick Bell, der Gründer der Critical Race Theory, der kritischen Theorie der, Entschuldigung, ich würde es übersetzen, Rasse, hat gesagt, die Bürgerrechtsbewegung hat einen Fehler gemacht, als sie versucht hat, die Schulen zu integrieren. Wir hätten Schulen gebraucht, in denen schwarze Schüler separat sind, aber dann wirklich gleich behandelt werden. Er hat sich lustig gemacht über die Lieder der Bürgerrechtsbewegung, die er als harmonischen Quatsch abgeschrieben hat. Wir haben es also so gemacht, dass wir heute nicht mehr in der Mainstream-Tradition der Identitätspolitik sind, wo Missstände ganz klar angesprochen werden, um alle Menschen gleich zu behandeln, sondern es ist eine identitäre Gegentradition, die immer an den Rändern stand, die immer extrem war und jetzt so behandelt würde, als sei es immer der Mainstream gewesen. Das geht also über diesen Common Sense hinaus.
Das, was Sie da gerade so pointiert beschreiben, mag auch eine Reaktion darauf sein, auf diese Frustration, dass der Universalismus über all die Jahrzehnte es nicht geschafft hat, zu einer wirklich gleichen Gesellschaft zu führen. Trotzdem ist ja das am Ende Ihr Plädoyer. universalistische Werte und ja, Solidarität. Da kommt jetzt der alte SPDler wieder durch, glaube ich. Ne?
Ein bisschen absolut. Ich finde, da müssen wir aber auch über Fortschritt differenziert sprechen. Eine Grundbehauptung dieser Ideologie ist zu sagen, dass wir überhaupt keinen Fortschritt gemacht hätten. Derek Bell sagte zum Beispiel, dass im Jahr 2000 es in den USA immer noch so viel Rassismus gegeben habe wie 1950 oder wie 1850, noch zu Zeiten der Sklaverei. Selbst wenn wir heute manche Wortmeldungen von Aktivisten in Deutschland hören, zum Beispiel über sexuelle Minderheiten, sagen sie, das Land sei heute so homophob, so ausgrenzend wie vor 25 oder 50 Jahren. Ich finde, das ist falsch. Wir können gleichzeitig feststellen, dass es natürlich Diskriminierung und Ausgrenzung weiterhin gibt in den USA, in anderen europäischen Ländern und hier in Deutschland. Wir können ganz klar aussprechen, dass wir dagegen ankämpfen wollen und müssen und gleichzeitig anerkennen, dass wir auch Fortschritte gemacht haben, dass dieses Land zum Beispiel auf viel natürlichere Weise divers und multiethnisch ist als noch in meiner eigenen Kindheit. Dass natürlich heute die Rechte von Schwulen und Lesben und anderen sexuellen Minderheiten viel gesicherter sind, sie viel größere gesellschaftliche Akzeptanz hatten als noch in meiner eigenen Kindheit. Und deshalb habe ich tatsächlich den Optimismus, dass wir weitere Fortschritte machen werden, nicht indem wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgeben, nicht indem wir uns in eine Gesellschaft verwandeln, in der verschiedene identitäre Blocks sich nur kritisch beäugeln und in dem die Weise, in der wir einander behandeln, immer davon abhängt, welcher Gruppe wir jetzt angehören, sondern in der wir auf SPD-Sound solidarischer werden, mehr miteinander ins Gespräch kommen, einander besser verstehen.
Auch das gerade wieder sehr pointiert dargestellt, die Situation, wie Sie sie wahrnehmen. Was heißt das denn konkret? Wie schaffen wir es, solidarischer uns zu verhalten in einer Zeit, wo die Leute so kompromisslos werden teilweise, dass ja auch die Parteienlandschaft sich zersplittert, weil man nur noch wählt, was man wirklich zu 100% unterstützt etc.? Sie sagen irgendwie durch mehr Kontakt miteinander. Ich würde da erwidern, naja, wenn man näher aufeinander rückt, kann man sich erst so richtig in die Haare kriegen. Also wie machen wir das ganz alltagspraktisch?
Ich bin da optimistischer. Also ich finde, dass in der Alltagspraxis das in Deutschland relativ gut funktioniert. Dass, glaube ich, Menschen auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis mittlerweile andere kennen, die vielleicht eine andere sexuelle Orientierung haben, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht auch ganz andere politische Ansichten haben. Ich bin gegen alle Formen des Zwangs, außer einer Form des Zwangs. Ich würde jedem Politikwissenschaftler der Welt dazu verdonnern, einmal im Monat eine Fokusgruppe sich ansehen zu müssen. Denn wenn ich meinen Kollegen zuhöre in der Politikwissenschaft, dann reden sie oft so, als ob der durchschnittliche Bürger ein ganz furchtbarer Mensch wäre, der nur blöde ist, der nur vorteilsbeladen ist. Und wenn man sich mal Fokusgruppen anhört oder auch einfach mal wirklich mit Leuten redet in der Realität, merkt man, dass das eine Verleumdung ist, dass die meisten Menschen sich vielleicht nicht den ganzen Tag über Politik Gedanken machen, dass sie auch Sorge tragen bei bestimmten Veränderungen, aber dass sie durchaus tolerant sind, dass sie durchaus ein gerechteres Land und eine gerechtere Welt wollen. Und da bin ich einfach optimistischer als Sie.
Da sind Sie optimistisch, das freut mich sehr. Mir ist das noch zu abstrakt. Wenn ich jetzt hier nachher aus dieser Messe nach Hause gehe, was kann ich machen, um aus meiner kleinen Gruppe rauszukommen und diesen solidarischen Kontakt zu üben? Was kann jeder von uns machen?
Jeder von sich kann natürlich bei Verbänden mitmachen, in der eigenen Stadt den Nachbarn einladen, auch wenn man sich vielleicht nicht sofort sympathisch ist und sagen, vielleicht lernt man sich besser kennen, wenn man etwas gemeinsam isst und so weiter. Vor allem, finde ich, aber müssen wir diesen verschiedenen Formen des Extremismus ganz klar entgegenstehen. Es gibt Menschen, die sagen, es ging alles so sehr in die falsche Richtung, dass wir Leute diskriminieren müssen, dass wir jetzt die Vollbremse ziehen müssen, weil wenn nicht, dann schafft sich Deutschland gleich ab. Das ist, glaube ich, ganz klar ein Fehler. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, wir sind überhaupt nicht fähig, Fortschritt zu machen. Dieses Land ist von Grund auf ungerecht. Wir müssen letztlich unsere lange gewahrten Prinzipien über Bord werfen, denn das sei die einzige Weise, auf die wir irgendwie Gerechtigkeit schaffen könnten. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Das inspiriert uns nur zu einem Nullsummenspiel, in der verschiedene Gruppen sich bekämpfen, nicht zu einer gerechteren Gesellschaft.
Also mehr Optimismus und Solidarität wagen. Jascha Munk sagt das. Er hat das Buch geschrieben, Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee, bei Klett-Cotta erschienen. Herr Munk, ich danke Ihnen sehr.
Vielen schönen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, unser Sachbuchmagazin, heute von der Leipziger Buchmesse mit einer Menge Publikum hier am Stand. Ich glaube, deswegen Ihnen. Frau Riemann, Katja Riemann
Hallo,
ist bei mir.
Guten Morgen, danke für die Einladung. Oh wow, ihr seid so nett, dankeschön.
proppenvoll hier. Ja, Musikerin, Schauspielerin, Künstlerin und eine Frau, die, glaube ich, die, sie schüttelt den Kopf. Ich glaube, das stimmt alles, was ich sage,
ja,
oder?
Ja, Musikerin. Ich habe mal Musik gemacht, das war irgendwie schon lange her. Aber machen Sie weiter.
Ich kenne die Musik immer noch. Na gut, ja, jetzt wollte ich auch schon direkt zum Buch kommen und sagen, dass Sie nämlich die Corona-Jahre genutzt haben, während wir alle zu Hause eingesperrt waren, zum Reisen. Das klingt jetzt erstmal nach Luxus, war aber kein Luxus. Sie sind an Orte der Flucht gereist, an Zäune. Zeit der Zäune heißt Ihr Buch. Warum?
Oh, das sind jetzt so viele Fragen, die muss ich jetzt erstmal alle entwirren. Also, ja, ich habe die Corona-Zeit jetzt nicht dazu genutzt, zu reisen, sondern ich bin dann gereist, weil man reisen durfte. Und sagen wir mal, für die Recherche zu dem Buch war natürlich die Corona-Pandemie die denkbar ungünstigste Voraussetzung, weil da ja nicht irgendwas für mich extra geöffnet wurde, wie Sie das vielleicht denken mögen. Aber dem ist natürlich nicht so, meine Damen und Herren. Ich habe ein Buch geschrieben über das Interim, also über die Zeit, die Menschen irgendwo verbringen, nachdem sie ihr Herkunftsland, ihr Heimatland, ihre Heimat, ihr Zuhause alles aufgeben mussten und ihre partiell auch ihre Liebsten hinter sich lassen mussten, um irgendwo anders hinzugehen, wegen Krieg, Konflikt, Krise, Verfolgung, Unterdrückung, Perspektivlosigkeit oder Bedrohung. Ja? Und dann kennen wir natürlich auch die Debatte über das Ankommen. Aber was ist dazwischen? Was ist das Interim? Auf der Wanderung, auf der Flucht. Wo bleibt man möglicherweise stecken? Und ist man da in der Lage zu gestalten und ein Leben zu gestalten für eine ungewisse Zeit im Ungewissen? Und da bin ich losgegangen und habe Menschen gefunden, die gute Ideen entwickelt haben und die Personen in ihrer Zeit im Interim begleiten.
Und die da tolle Sachen machen, das hat mich extremst beeindruckt. Sie beginnen Ihr Buch mit einem dieser Orte, an dem Menschen hängen bleiben. Das ist einer der bekanntesten Orte, an dem Menschen hängen geblieben sind, Moria. Dieses Camp, das kennen wir alle aus dem Fernsehen, das kannten Sie auch vorher aus dem Fernsehen. Hat Sie das irgendwie darauf vorbereitet, was Sie dann da gesehen haben?
Ja, also nur noch mal zur Erinnerung für alle Leute, Moria ist ein partiell offizielles und zum allergrößten Teil inoffizielles Geflüchtetencamp auf der griechischen Insel Lesbos. Und es ist deswegen so bekannt geworden, weil also wirklich fast redundant darüber berichtet wurde. Wenn ich das sagen darf, gibt es natürlich andere Camps, auch an den sogenannten europäischen Außengrenzen wie Lipa, Bosnien, Kroatien, darüber hätte man ja auch ganz viel berichten können. Und der Unterschied ist, in Lesbos gab es 90 Vereine und NGOs, die sich bekümmert haben, in Lipa gab es 2. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, wie, in welche Richtung kriegt man die Informationen und wo kriegt man sie möglicherweise nicht.
Wo guckt man hin und wo reist man hin? Sie sind an viele dieser Orte gereist, nicht nur dahin. Bleiben wir trotzdem erstmal da. Ich habe gesagt, aus dem Fernsehen kannten Sie es. Natürlich, wie wir alle, was Fernsehen nicht kann, ist zum Beispiel Geruch übertragen.
Ja.
Wie riecht das da?
Ja, ich habe natürlich versucht, auch das Bühnenbild immer zu bauen. Ne? Also
jetzt in Ihrem Buch?
Ja, genau. Also als Schauspielerin würde ich mal denken, bin ich in der Lage, eine Sache auf jeden Fall zu gestalten und das sind Figuren. Ne? Ich entwickle Figuren, die ich dann spiele und in diesem Buch schreibe ich über Figuren, die aber nicht ausgedacht sind, sondern sehr lebendig. Und manchmal brauchen die Figuren, damit wir sie verstehen, in ihrer Schönheit und Komplexität, auch in ihrem Kummer und ihrer Freude und ihren Sehnsüchten, brauchen die halt eine Bühne oder das Bühnenbild, nämlich wie soll man sagen, die Umgebung, in der sie leben. So, aber ich wollte gerne...
Da sind wir beim Geruch.
Ja, genau. Und da gibt's natürlich viele verschiedene Gerüche. Wenn Menschen eng aufeinander leben, zwangsmäßig ist das olfaktorisch wirklich sehr herausfordernd.
Sehr herausfordernd. Diese Menschen leben in einer Herausforderung und das Tolle an denen ist aber, wie die diese Herausforderung angreifen und was draus machen. Also sie haben da Menschen kennengelernt, die sich Zelte und Container daraus dann ihren kleinen eigenen Hinterhof bauen. Sie haben einen Jungen aus Afghanistan kennengelernt, der sie erstmal fragt, wie oft Sie denn eigentlich in Glorious Bastards gesehen haben?
Ja.
Auch jemand hat das nur einmal gesehen. Ja, das fand der Junge
ziemlich
unmöglich.
Shame on me. Ja.
Warum fand er das so wichtig?
Genau, vielleicht könnte ich dazu dann sagen, dass was Sie vielleicht interessieren könnte, ist, dass es in Moria 2 Leute gibt, einen Amerikaner und eine Polin, die haben dort eine Filmschule gegründet. Also es ist jetzt nicht eine Filmschule, die man jetzt riesig baut oder sowas, sondern das ist halt einfach eine Unterkunft und die bilden Menschen aus, die dort übergangsweise leben in Fotografie und Film und Schnitt und Ton. Und das waren dann am Ende diese Studierenden, man könnte auch Flüchtlinge sagen, aber warum will man das? Das ist eine sehr professionelle, wenn auch informelle Bildung. Das waren dann die Personen, die als der Lockdown über der Insel lag und vor allem das Feuer dann dorthin kam, was Moria auffraß, waren diese Personen, weil sie die Ausbildung und auch das Material hatten, die einzigen Menschen auf der Welt, die in der Lage waren, über die Ereignisse zu berichten. Weil halt die Kollegen von Ihnen aus der Welt, die JournalistInnen, keinen Zugang mehr hatten. Das heißt, wenn Sie jetzt schauen über den Brand am 8. September von Moria auf BBC, auf CNN, auf Al Jazeera, dann werden Sie Bilder sehen, die diese Studierenden in dieser Filmschule von Moria gefilmt haben und weitergeleitet haben an die internationalen Kollegen. Und das ist natürlich sehr beeindruckend.
Das ist unglaublich beeindruckend, das ist auch wahnsinnig aufwertend, weil es eben nicht die Flüchtlinge sind, die unsere Hilfe brauchen. Sonja und Douglas, glaube ich, sind die beiden, die diese Schule da leiten und eben dieser eine Junge, der unbedingt wollte, dass sie mehr Tarantino gucken, der da auch ja gelernt hat, wie man Filme macht. Wo ist denn der heute?
Der ist in Leipzig.
Das ist irre, oder?
Und studiert Film.
Das ist irre.
Und hat dieses Jahr auf dem Internationalen Filmfest in Brüssel den Students Honor Award gewonnen für einen Kurzfilm, den er übrigens in meiner Wohnung gedreht hat.
In Ihrer Wohnung. Hat sie das selber, also ich meine, Sie werden ja wahrscheinlich schon mit dem Plan hingegangen sein, die Menschen kennenzulernen als Menschen, als Individuen und nicht nur als Masse von Menschen, die auf der Flucht sind, hat sie das trotzdem überrascht, was die alles können?
Ja, ich würde gerne ganz kurz, wenn wir die Zeit haben, zwei Sachen dazu sagen. Zum einen ist natürlich das Wort Geflüchteter oder Flüchtling ein Sammelbegriff. Und es ist eine Verallgemeinerung von Personen, die man durch diesen Begriff sofort ihre Herkunft wegnimmt und ihre Nationalität. Das will ja niemand. Das wollen sie auch nicht. Ja. So, man nimmt ihnen auch auf diese Art und Weise natürlich ihren Bildungsgrad möglicherweise, weil ich habe mit vielen Wissenschaftlern, Schriftstellern und Ärzten gesprochen, deren Ausbildung halt dann plötzlich für die Katze war oder die hier nichts wert ist. Ja, das glaube ich, darf man nicht vergessen. Was hatten Sie noch gefragt?
Naja, genau dieses, ob Sie selber trotz dieses Plans dahin zu gehen, ob Sie trotzdem überrascht waren, was die alles können. Also, dass da Ärzte dabei sind, ja klar. Aber wie viele Kunstprojekte? Haben Sie damit gerechnet? Ist das mein naiver Blick?
Ich weiß nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Die Absicht dieses Buches ist ja genau gewesen, das zu finden, dass wir vielleicht auch in dem Wording, in der Art und Weise, wie wir über Personen sprechen, ja, entweder indem wir sie stigmatisieren oder es so eine kriminelle oder negative Konnotation gibt, oder auf der anderen Seite so ein für mich manchmal unverständliches, unabsichtsvolles, aber gut gemeintes Mitleid haben. So, also wenn ich das sagen darf, so sagen diese Menschen, oh die Menschen, die sind ja auch ganz toll und so, wo ich dann sag, dadurch haben wir ja sogar einen hegemonialen Verschub sofort. Ne, und wir sind diejenigen, die helfen, wir sind diejenigen, die irgendwie ihnen Anerkennung geben. Aber man kann ja auch etwas miteinander tun. Es geht ja gar nicht um das Helfen, sondern vielleicht um die Verbindung, ja. Sodass beide Personen bereichert werden.
Das ist ein ganz wichtiger Teil Ihres Buches, die Sprache, wie reden wir über Menschen, auch die Augenhöhe. Sie haben da auch so ein Bild irgendwie, so dass wir eben nicht nur mit diesen Drohnenkamerafahrten über diese Camps, sondern eben wirklich reingehen sollten. Jetzt haben Sie mir gerade gesagt, naja, eigentlich habe ich mich da auch gerade nicht gut ausgedrückt. Wie reden wir denn besser? Wir wollen natürlich nicht als von der Masse der Geflüchteten reden, auch nicht Flüchtlingsstrom, auch so ein Wort, das Sie in Ihrem Buch nochmal aufgreifen. Wenn Sie mir jetzt sagen, es ist auch schwierig, wenn ich sage, ach Mensch, und was die alles können, wie reden wir besser?
Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht. Das kann ja jeder kann ja reden, wie er oder sie möchte, aber ich habe dann ja die Möglichkeit, trotzdem was dazu zu sagen. Wissen Sie, ich bin nicht diejenige, die Ihnen irgendwie vorschreibt, wie Sie sprechen sollen. Darf ich kurz was zum Flüchtlingsstrom sagen? Dem Wort, ich setze es mal in Anführungszeichen, das könnte Sie vielleicht interessieren, weil ich bin dem Wort nachgegangen. Warum? Weil ich manchmal es ganz schön finde, wenn wir uns erinnern an Zahlen oder auch an den Ursprung. So, und nur noch mal zur Erinnerung, es gibt heutzutage, als das Buch anfing, gab es 80 Millionen Vertriebene, jetzt gibt es 103 Millionen. 70-75% dieser Menschen sind sogenannte Binnengeflüchtete. Sie wissen es, Christian. Das heißt, das sind Personen, die innerhalb ihres eigenen Landes fliehen. Also wir hier in Leipzig nach München oder sowas. Ja. Dann gibt es 20% der Menschen, die gehen in das Nachbarland. In dem Moment, wo man die Landesgrenze übertritt, wird man zu dem international bezeichneten Begriff Refugee oder Flüchtling. Also Menschen aus Syrien, die einem Krieg entfliehen, gehen nach Jordanien, Libanon. Ich bin dort gewesen. Das sind Menschen, die, also das sind Gesellschaften und Regierungen, die sind nicht Exportweltmeister zum Beispiel. Und trotzdem kriegen die das irgendwie hin. 5% dieser Vertriebenen kommen nach Amerika oder Australien, Europa und entfachen hier eine erhitzte Debatte, die für mich dann manchmal so ein bisschen unverständlich ist und die man dann als sogenannten Flüchtlingsstrom bezeichnet. Und die Herkunft dieses Wortes, das ist nämlich verrückt, das kommt aus den Zeiten von 1945 bis 1950, als deutsche Menschen, die alles verloren haben, die ihre Heimat verloren haben, die alles zurücklassen mussten aus den Ostgebieten. Vielleicht sind viele von ihnen, haben Großmütter oder Großväter, die daherkommen, die in den Westen gegangen sind. Das waren 12 bis 18 Millionen Menschen. Daher kommt dieses Wort. Das heißt, das Wort ist geprägt worden von deutschen Flüchtlingen, nicht von syrischen. Das wollte ich Ihnen einfach nochmal als Information mitgeben. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Rehmann. Ich habe Sie gerade gefragt, wie wir vielleicht besser reden können,
ja,
über solche Menschen.
Ich habe die Frage nicht beantwortet.
Ja, aber ich habe vielleicht selber eine Antwort, wie Sie, weil ich fand, nämlich einen Satz habe ich mir rausgeschrieben, weil ich das so clever fand, wie Sie da mit einem Augenzwinkern diese Menschen zu uns selber machen. Ich zitiere mal kurz, ja. Ich war nach Athen gekommen, um Merel und Nargis, in Klammern Namen geändert, ich könnte sie auch Petra und Karin nennen, ach, weißt du was, ich nenne sie Petra und Karin, zu besuchen. Und fortan heißen diese beiden Frauen bei Ihnen Petra und Karin.
Das ist toll, dass Sie
das toll
vorlesen. Danke.
Wo kommen die her?
Die kommen aus Iran. Das sind, also Petra ist Filmschaffende. Die ist, wie nennt man das, die hat Animation studiert.
Digitale Animation,
ja. Die hat Kunst studiert, die heimlich bildende Kunst studiert. In Teheran, genau. Weil sie sagte, mein Vater gehört zu einer terroristischen Organisation. Das war noch vor der iranischen Revolution, als ich sie traf. Also ihr Vater ist Teil des Regimes im Iran. Und wie man heimlich Kunst studiert, das ist mir wirklich ein Rätsel. Und die ist dann geflohen, nicht nur vor dem Land, sondern auch vor ihrer Familie und hat eine unglaublich krasse Geschichte.
Sie musste davon ausgehen, ihr Vater würde sie töten, wenn er das wüsste.
Ja, genau, richtig. Und ihre Schwester Karin ist dann hinterhergekommen. Die war, könnte sie auch interessieren, dann der Sprachcoaching für Glenn Close, als die in Athen die Serie Teheran gedreht haben und hat ihr Farsi beigebracht.
Das sind diese beiden Frauen, die Sie ganz nah an uns ranholen, indem Sie ihnen einfach diese urdeutschen Namen geben. Das sind aber auch
die
Frauen,
die Filmschule leiten, ne?
Die Filmschule in Athen, leiten, den in Ableger. Athen
von Douglas und Sonja, genau.
Diese Filmschule von Douglas und Sonja, die hat mittlerweile Ableger, wo überall?
Ach so, genau. Danke, die Frage. Die haben ja angefangen in Lesbos, dann sind sie in Athen. Warum nach Athen? Weil viele Personen transferiert wurden aufs Festland oder da auch selber hingehen wollten, sodass sie dann ihre Ausbildung fertig machen können. Die Ausbildung ist 3x4 Monate. Und dann kam dann hatten sie eigentlich die Idee, nach Berlin zu kommen, weil viele Menschen nach Deutschland gekommen sind von ihren ehemaligen Studierenden. Und dann kam der Krieg in die Ukraine. Und dann sind sie nach Polen gegangen, nach Krakau und haben dort eine Filmschule eröffnet. Genau. Übrigens, while we speak, Sonja und Douglas hängen gerade in meiner Wohnung in Berlin.
Drehen den nächsten Kurzfilm in ihrer Wohnung.
Ja, wir haben vergessen, hoffentlich den Schlüssel da zu lassen.
Kommen wir trotzdem noch mal kurz dazu zu Petra und Karin,
ja,
zurück.
Gerne.
Diese beiden iranischen Schwestern, denn das schneidet ein Thema an, was mir auch wichtig erscheint in Ihrem Buch. Die Gewalt und die Vertreibung, insbesondere durch Männer gegen Frauen. Was ist das für ein Hass? Was ist das für eine Gewalt, die wir hier in Deutschland auch kennen? Das war jetzt gerade Christina Klemm mit ihrem Buch gegen Frauenhass nominiert für den Buchpreis. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nur in diesen komischen anderen Ländern stattfindet. Aber haben Sie sich da gefragt, warum ist das so stabil? Warum bleibt das bis heute so, dieser Hass?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Ich habe das ja auch für mein erstes Buch, ich reise ja schon lange an vielen Orten, erlebt. Und ich glaube, dass natürlich diktatorische Gesellschaften, unterdrückerische Gesellschaften, Regierungen, immer anfangen mit der Exklusion der Frauen aus der Mitte der Gesellschaft. Es beginnt immer damit, dass man Abtreibung verbietet. Es beginnt immer damit, dass Vergewaltigung kein Strafdelikt ist. Und wenn Sie in viele andere Länder schauen, ist Vergewaltigung das nicht. So. Also bis dahin, dass Frauen vergewaltigt werden, schwanger werden und dann ins Gefängnis kommen, nachdem sie versuchen, dieses Kind wegzumachen wegen der verbotenen Abtreibung. Also das ist ein Teufelskreis der Unterdrückung und Zerstörung von Frauen. Das kann ich einfach nicht verstehen, weil es ist ja immerhin die Hälfte der Menschheit oder sogar ein bisschen mehr. Man könnte das ja auch miteinander anstellen. Aber was ich dazu sagen kann, was ich versucht habe, vielleicht nicht zu beantworten, aber laut zu denken, ist, dass ich eine Soziologin angerufen habe, Theresa Coloma Beck, die über Gewalt forscht, an der Bundeswehr-Universität in Hamburg, und sie gefragt habe, was ist denn eigentlich Gewalt und wie kam sie in die Welt? Und die hat, also jetzt nicht nur ausschließlich Gewalt gegen Frauen, sondern grundsätzlich, weil man natürlich denkt, das haben wir so schnell verfügbar, und ist der Mensch gewalttätig, und Kant sagt dann eben, der Grundzustand des Menschen ist Krieg und nicht Frieden.
Frau Beck sieht das anders.
Aber, genau. Sie sagt, Gewalt ist schwierig. Nicht-Gewalt ist viel einfacher. Aber wir haben uns so trainiert in der Gewalt. Und sie erläutert eben, darum müssen Sie alle unbedingt mein Buch lesen, weil da ist dieses Gespräch mit Theresa Beck drin, die erläutert das viel besser, als ich es jetzt kann. Sie sagt, der größte Produzent der Gewalt ist der Staat. Natürlich auch mit den Institutionen wie Militär und Polizei. Und auf der anderen Seite wird Gewalt gelehrt und gelernt in den Familien.
In den Familien, und auch da, das finde ich übrigens auch sehr schön, Sie holen diese Menschen nicht nur so dicht an uns ran, dass wir das quasi selber sind. Das hat auch zur Folge, dass sie nicht so tun, als seien das alles bessere Menschen. Und da schildern Sie auch eine Szene, ich glaube auch wieder in Athen, eine Einrichtung für Mütter mit ihren neugeborenen Kindern. Und da beschreiben Sie die Situation, wie eine Frau reinkommt und sie kommen kaum hinterher, die Kinder zu zählen. Und dann steht der stolze Papa daneben und Sie schreiben diesen bösen Satz, einsichtigen Satz, hellsichtigen Satz, dass Sie nicht ganz verstehen, warum er seine Wichtigkeit definiert über die Anzahl der Kinder, die er selber gar nicht herauspressen musste. Haben Sie auch in solchen Situationen, für dieses Zitat, das war jetzt Ihr Satz, ne, kriegen Sie auch einen Applaus, haben Sie in solchen Situationen mit diesen Frauen auch darüber reden können oder verbietet sich sowas eigentlich?
Also erstmal vielen Dank, dass Sie das zitieren.
Es hat mich sehr beeindruckt.
Ja, das finde ich toll, dass Sie das auch so frei, meine Worte zitieren. Ja, das, also in Camp Moria wurden pro Woche 10 Neugeborene zur Welt gebracht. Und ich habe wirklich gedacht, was soll das denn? Ihr habt schon 4 Kinder und eine ungewisse Zukunft und wohnt im Zelt. Also da muss doch jetzt, was ist denn die Idee für dieses Kind? Was ist eure Idee? Wie soll dieses Kind jetzt groß werden? Was soll es essen? Was soll es, wie soll es anziehen? Mit wem soll es spielen? Wie soll es gebildet werden? Was ist denn eure Überlegung? Und aus meiner Arbeit als UNICEF-Botschafterin weiß ich, dass das nennt sich international Family Planning. Das steht immer überall ganz oben, also nicht nur bei den internationalen, auch bei den lokalen. Und Family Planning heißt nichts anderes als Verhütung. Also dass man überlegt, wie viele Kinder kriegt man denn? Und traditionell denkt man immer noch, ja, die Kinder sind eben für die Versorgung der Eltern zuständig. The more, the merrier sozusagen. Aber ich war in Burundi mit einem Projekt, wo dann eben natürlich das 6. Kind wird auf die Straße geschickt. Gibt's nichts mehr zu essen. So, also darum ist Family ganz oben und Verhütung ist wichtig. Und dann, es tut mir leid, dass ich es sagen muss, weil ich schreibe da in dem Buch sonst überhaupt nicht darüber, da kommt einem dann eben manchmal der Glaube an verschiedene Götter in die Quere, dass man halt dann nicht verhüten darf. So, und ich kritisiere das. Ich, und nein, Ihre Frage war, ich habe nicht mit den Frauen jetzt darüber gesprochen, aber ich weiß, dass es dazu natürlich Organisationen gibt, die diesen Safe Space kreieren mit den Frauen, gerade auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Sie alle wissen, als Corona über uns kam und alle zu Hause saßen,
Ging
die hier hoch und natürlich in dem Zelt auch. Ich rede immer so lange, es tut mir leid.
Dafür habe ich Sie eingeladen. Sie sind gereist an Zäune und an Grenzen. Jetzt frage ich mich gerade, wie Sie das gerade schildern. Hat Sie diese Reise manchmal auch an eigene Grenzen gebracht?
Ja, ich glaube schon. Also es geht wirklich nicht um mich, aber ich war Ende 22, da war ich wirklich sehr, sehr viel gereist. Da war ich echt erschöpft und da war ich ratlos, weil ich vor so einem Berg von Material stand, was ich mitgebracht hatte. Also Dutzende von gefüllten Notizbüchern oder ich habe dann auch angefangen, immer, das kennen Sie bestimmt auch, diese Sprachaufnahmefunktion in dem Handy, weil du kannst ja auch nicht immer aufschreiben.
Manchmal immer mit Notizzettel sieht
ja
auch komisch aus.
Ja, und das ist manchmal auch nicht angebracht, so ein bisschen respektlos. Und dann bin ich nach so einem Gespräch irgendwo so in die Ecke und habe mir so schnell eine Aufnahme so
Frau Riemann gemacht. Führt das gerade vor, weißt wie sie sich in der Ecke versteckt.
Und dann kommst du nach Hause mit 250 Sprachnachrichten an dich selber. Die müssen ja auch mal gehört werden. Wer soll die hören außer mir? Und also ich erzähle das jetzt ein bisschen lustig, aber ich saß zumindest doch für einige Monate zu Hause und konnte einfach gar nichts machen.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, das war wie so ein zu großes Stück Brot, was hier so noch ein bisschen in meiner Speiseröhre hängt. Aber
Sie haben es dann aber gekaut, runtergeschluckt, verdaut und dieses Buch geboren.
Ja.
Und das Buch, das
rausgepresst.
Ist rausgepresst, genau. Dieses Buch ist dann aber trotz all dieser schwierigen Thematik, wegen dieser tollen Menschen.
Nein.
Es ist nicht nur lustig, es ist optimistisch. Weil es nicht anders geht. Naja, es endet mit einer großen Hochzeitsparty.
Ja.
Das ist quasi die Utopie. Zäune eingerissen, da sind Leute aus 35 Nationen. Sind Sie einfach so Berufsoptimistin?
Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe gar keine Hoffnung. Aber, aber ich mache trotzdem weiter. Es gibt ja auch euch. Ihr macht mir Hoffnung. Fragt bitte nicht, was ich euch an Hoffnung geben soll. Aber dass ihr alle hier seid, das macht mir Hoffnung. Und
Katja,
Ihr Interesse, das freut mich wirklich von Herzen.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Katja
Danke
Riemann.
Für die Einladung.
Zeit der Zäune heißt das Buch. Orte der Flucht bei S. Fischer erschienen. Und Sie versuchen schon zu klatschen. Jetzt bin ich fertig zu reden. Jetzt klatschen Sie für Katja Riemann.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.